Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 12. Februar 2025, gleich dem 24. Bahman 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe mit dem Titel Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, im letzten Teil haben wir angeführt, was im Heiligen Koran über Maria und ihr Leben steht. Heute möchten wir mit Hilfe des Korans von der Königin von Saba sprechen, von Bilqis. Gott erwähnt sie in mehreren Versen der Sure 27, Sure Naml. Bilqis, die Königin von Saba, ist die einzige weibliche Herrscherin, die im Koran erwähnt wird. Sie wird auch in den heiligen Schriften der Juden und Christen genannt. Bilqis herrschte 9 Jahre lang über Jemen. Anfangs hatte sie die Sonne angebetet, aber dank ihrer Bekanntschaft mit dem Propheten Suleiman, Salomo, wurde sie ein gottgläubiger Mensch. Das Wort Saba kommt nur 2-mal im Koran vor. Zum einen in der Sure Saba, Sure 34, wo in den Versen 15 bis 17 auf die Gabenfülle der dortigen Bevölkerung und die Undankbarkeit dieses Volkes hingewiesen wird. Zum anderen begegnen wir den Namen Saba außerdem in der Sure Naml, der Sure 27. Dort steht über Suleiman und die Königin von Saba geschrieben. Durch den Widerhopf hatte Suleiman über das Volk von Saba und über ihre Götzenverehrung erfahren. Suleiman ließ den Thron der Königin von Saba auf wunderbare Weise an seinen Sitz holen, und die Königin von Saba folgte einer Einladung Suleimans in den Palast dieses Propheten. Diese historischen Ereignisse werden alle in der Sure Naml beschrieben. Die Königin von Saba ist, wie gesagt, die einzige Frau, die im Koran als Regentin genannt wird. Der Koran übt keine Kritik an ihrer Regentschaft, sondern weist sogar auf deren positiven Aspekte hin. Die Erwähnung der Königin von Saba im Koran gilt als eine Bestätigung dafür, dass die Frau am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen soll. Im Mittelpunkt der Geschichte von Bilqis und Suleiman steht die Aufforderung des Propheten an die Königin von Saba, sich dem Glauben an den einen Gott zuzuwenden. Suleiman hatte seine Heere aufgerufen, ihn auf die Pilgerreise zum Hause Gottes zu begleiten. Auf dem Wege nach Mekka bemerkte er, dass sein Sonderbote, der Wiederhopf, nicht unter seinen außergewöhnlichen Heeresscharen ist. Doch bald erschien der Wiederhopf und berichtete, er habe beim Flug über das Land Saba gesehen, dass dort eine Königin namens Bilqis regiert und ihr Volk die Sonne anbetet und sich vor der Sonne niederwirft. In den Versen 23 und 24 der Sure Naml wird der Wiederhopf wie folgt zitiert: Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utita min kulli shay'in wa laha arshun azim. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allen Dingen zugeteilt worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. Und ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk vor der Sonne niederfallen statt vor Gott. Und der Satan hat ihnen ihre Werke verlockend gemacht und sie vom Weg abgewiesen, so dass sie der Richtleitung nicht folgen. Nachdem Suleiman dem Wiederhopf zugehört hatte, schrieb er einen Brief an die Königin von Saba, die die Sonne anbetete. In diesem Brief lud er sie dazu ein, nur an den einen Gott zu glauben und nur ihm zu dienen. Er gab seinen Boten Wiederhopf für den Brief, damit er ihn der Königin überbringt. In den Augen von Bilqis war dieser Brief wichtig. Dies entnehmen wir den Versen 29 und 30 der Sure Naml, denn dort heißt es: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sie sagte: O ihr Vornehmen, mir ist ein edles Schreiben überbracht worden. Es ist von Salomo und es lautet: Im Namen Gottes des Allerbarmers des Gütigen. Diese Stelle in der Sure Naml zeigt, dass Bilqis wusste, dass dieser Brief von Suleiman stammte und dass Suleiman eine angesehene Persönlichkeit war. Suleiman war ein mächtiger Herrscher und besaß einen erstaunlichen Ruhm. Daher hat Bilqis sein Schreiben als edel bezeichnet. Nach dem Erhalt des Schreibens von Suleiman lud die Königin die Vornehmen ihres Volkes ein, damit sie mit ihnen beriet, welche Entscheidung sie treffen sollte. Die Vornehmen des Volkes sagten zu ihr: »Wir sind politisch und militärisch stark.« Aber sie überließen der Königin die endgültige Entscheidung. Wir entnehmen dies dem Vers 33 der Sure Naml, Sure 27. »Qalu, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin, wal amru ilayka fanzuri madha ta'murin.« Sie sagten: »Wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Schlagkraft. Aber dir gehört es zu befehlen, so sieh zu, was du befehlen willst.« Schließlich traf die Königin von Saba eine kluge Entscheidung. Sie schickte Suleiman ein kostbares Geschenk, um ihn auf die Probe zu stellen. Wenn er ihr Geschenk angenommen hatte, dann wäre klar gewesen, dass sein Aufruf zum Monotheismus nicht aufrichtig ist und dass er nur behauptet, ein Prophet zu sein und in Wahrheit nach weltlichen Gütern strebt. Aber wenn er das Geschenk zurückgewiesen hätte, dann wäre das für Bilqis ein Beweis für die Wahrhaftigkeit seiner Einladung zum Ein-Gott-Glauben sowie ein Beweis dafür gewesen, dass er tatsächlich ein Prophet Gottes ist. Prophet Suleiman wies das Geschenk der Königin zurück und er drohte ihr mit Militärmacht. Er kündigte ihrem Boten an, dass er mit seinem Heer herbeiziehen und sie aus ihrem Land vertreiben werde. Dies ist eindeutig den Versen 36 und 37 der Sure Naml über die Begegnung des Propheten mit dem Boten der Bilqis zu entnehmen. Falamma ja'a Suleimana qala atumiddunani bimalin فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Als er zu Salomo kam, sagte dieser: Ihr wollt mir mit Geld beistehen? Aber das, was mir Gott zukommen ließ, ist besser als das, was er euch zukommen ließ. Nein, ihr seid es, die ihr euch über euer Geschenk freut. Kehrt zu ihnen zurück, wahrlich, wir werden zu ihnen mit Truppen kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wahrlich, wir werden sie aus ihrer Stadt vertreiben als Gedemütigte und Erniedrigte. Nachdem Suleiman ihr gedroht hatte, machte sich die Königin von Saba zusammen mit einigen der Vornehmen aus ihrem Volk auf den Weg zum Propheten Suleiman, um mit ihm zu sprechen. Als Suleiman davon erfuhr, befahl er, dass einer von seinen Leuten den Thron der Königin aus Saba herbeiholen sollte. Unter seinem Gefolge war jemand, der das Buch Gottes kannte, und dieser versprach, den Thron von Bilqis so schnell wie ein Wimpernschlag herbeizuschaffen. Er hielt sein Versprechen. Suleiman ließ den Thron in seinem Palast aufstellen und einige kleine Veränderungen an ihm vornehmen. Aber als Bilqis den Palast des Suleiman betrat, erkannte sie ihren Thron. Der Anblick ihres Thrones im Palast des Suleiman versetzte sie in Erstaunen, und sie wurde gewahr, dass dies nur ein Wunder sein kann. Als Suleiman sie dann in seinen Palast führte, dachte Bilqis, dass der Glasboden Wasser sei, und raffte ihr Gewand so zusammen, dass es nicht nass werde. Doch Suleiman sagte ihr, dass es nicht Wasser, sondern Glas ist. All dies wirkte so überzeugend auf Bilqis, dass sie sich zu dem Gott des Suleiman bekannte. Im Vers 44 der Sure 27 Naml wird ihr Bekenntnis angeführt. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleimana lillahi rabbil alamin. Sie sagte: Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan und ich ergebe mich zusammen mit Salomo, Gott, dem Herrn der Welten und seinen Geboten. Aus dem Heiligen Koran geht hervor, dass die Königin von Saba, die über ein großes Gebiet wie Jemen regierte, zu den gescheitesten Herrschern gezählt wird. Beres begriff, dass es richtig war, sich mutig der Wahrheit zu beugen, und dass es falsch gewesen wäre, gegenüber dem Recht zu revoltieren. Sie lehnte es nicht ab, das Wort des Propheten Gottes zu hören. Und als sie, um die Wahrhaftigkeit Suleimans auf die Probe zu stellen, ihm ein Geschenk schickte und Suleiman dieses ablehnte, begriff sie, dass Suleiman ein Prophet Gottes ist, der Gottes Botschaft übermittelt und die Wahrheit verkündet. Diese kluge Diplomatin hat, indem sie sich der Wahrheit beugte, das Leben von vielen Menschen vor dem Tod bewahrt. Sie bekannte sich zu den Propheten des einen Gottes, der Schöpfer aller Welten ist, um zu den Geretteten zu gehören. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur. Ein wichtiges Element an iranischen Bauwerken, besonders an Moscheen, ist das Stalaktitenwerk. Es heißt auf Persisch Morarnas. Und zwar ist es die Anfertigung von dekorativen Einbuchtungen an der Decke oder an dem Übergang von Wänden zur Decke. In seiner Originalform ähnelt es sichtweise angelegten Bienenwaben. Bei dieser Dekoration kommt es strikt auf Ordnung und Einhaltung der Regeln an. Stalaktitenwerk dient nicht nur der Verzierung, sondern auch einer stärkeren Festigung von Gebäuden. Die Baumeister übertragen bei Anwendung dieses Dekorelementes und auf der Basis von genauen Kalkulationen einen Teil der Decken- oder Gewölbelast auf dieses Bauelement. In seinem Buch über die Glanzlichter der iranischen Architektur schreibt Sadegh Shams, Stalaktitendekor wird vor allen Dingen in Anlehnung an in der Natur vorhandenen Formen angefertigt und die ältesten Beispiele ähneln den Stalaktiten, das heißt den Gesteinzapfen in Höhlen, die in schöner und bizarrer Form im Laufe von Jahrhunderten entstanden und oftmals aus Kalk bestehen. Einige Arten von Morarnas-Dekoration sehen allerdings pflanzenähnlicher, aber die meisten nehmen geregelte geometrische Formen an. Stalaktitenwerk wird auf Außen- und Innenflächen von Gebäuden mit Hilfe von Ziegeln, Gips oder Zement angefertigt. Der Übergang zwischen Wand und Decke eignet sich am besten für diese Dekoration. Aber manchmal werden auch die Vorterrassen, Iwan oder Säulen mit Hilfe dieser Kunst ausgeschmückt. Man kann 4 Arten von Stalaktitendekor unterscheiden. Die Geschichte dieses Handwerkes reicht im Iran bis in die Zeit vor Christus, in das Zeitalter der Achämeniden und Meder zurück. Wir finden in den historischen Anlagen aus dieser Zeit bereits Beispiele für Stalaktitenwerke vor. Das bekannteste Beispiel für Stalaktitenwerk ist es an einem Bauwerk namens Dukkane Dawud, welches aus der Zeit der Meder stammt. Es handelt sich um eine historische Grabstätte. Man hat sie in West-Iran in Sarepol-e-Sahab entdeckt. Die Gesteinfassade des Gebäudes liegt auf einer Anhöhe und der überdachte Iwan, die Vorterrasse also, weist steinerne Stalaktiten auf. Auch andere Gebäude, wie zum Beispiel dem Feuertempel Atashgah Pasargad aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, liefern Beispiele für Morarnas Werk und zeugen davon, dass diese Kunst bereits auf höherer Stufe in der damaligen Bauweise Verwendung fand. Nachdem die Iraner zum Islam übergetreten waren, vermischte sich ihre Kunst mit den spirituellen Werten dieser Religion und fand Anwendung in den Moscheen. Die Ruhestätte des Samaniden Schah Ismail in Bukhara, welche im 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus errichtet wurde, weist am Rande ihrer Wände regelmäßige Morarnas-Verzierungen auf. Danach wurde Morarnas-Dekor bei der Verzierung von Ziegelsteintürmen und Moscheenkuppeln verwendet. Das schönste Beispiel dieser Art treffen wir in der Hauptmoschee von Isfahan an, deren Erstbau laut der Chroniken in der Seldschukenzeit erfolgte. Diese Moschee gehört dem Vier-Iwanen-Prinzip und vereint in sich die künstlerischen und architektonischen Neuerungen der ersten islamischen Jahrhunderte. An den vier Seiten des zentralen Innenhof liegt jeweils eine Vorterrasse und in jeder von ihnen ist beschauliches Stalaktitenwerk zu sehen. Es besteht aus Ziegeln und Gips. Daneben angeordnete Inschriften geben Auskunft über das Baujahr und den Baumeister.
Nach dem Mongoleneinfall im Iran erfuhren die iranischen Künste eine Zeit lang einen Stillstand. Da jedoch das Angreifervolk sich für die iranische Kultur und Zivilisation zu interessieren begann und sesshaft wurde, konnten die Künstler der iranischen Kulturwelt wieder kreativer werden. Aus der Zeit der Mongolenherrschaft stammen die schönen Beispiele für Stalaktitendekor in der Ali Shah Moschee in Tabriz und an der Ruhestätte des Sheikh Abdul Samad im Stadtkreis Natanz. In diesen Bauwerken wurden bei der Anfertigung des Morarnas-Dekors auch Kacheln oder Mosaike verwendet. Auch die Grabstätte des Timur in Samarkand weist sehr feines Stalaktitenwerk auf. Die Beleuchtung in diesem Bauwerk rückt diese Dekorpartien in den Mittelpunkt und verdoppelt ihre zauberhafte Wirkung. Die Deckenausschmückung mit Stalaktitendekor fand in der Safavidenzeit viele Anhänger und auch auf den Säulenkapiteln wurde sie verwendet. Ein anschauliches Beispiel liefert das Stalaktitenwerk an den Säulen des Ali Raupur-Palastes in Isfahan, welches durch seine Formvielfalt glänzt. Es wurden unregelmäßige Rhomben und vierstrahlige Sterne sowie schmale Dreiecke in diesem Morarnas-Dekor verwendet. Die jüngsten historischen Beispiele dieser Kunst sind in der Shahid Mujahari-Moschee, früher Sabah Salar in Teheran, und im Timche Amin Abdullah, einer Bazar-Passage in Kashan, zu sehen. Beide Beispiele entstanden unter den Katscharen. Auch in anderen Ländern wurde Stalaktitendekor herangezogen. In Syrien und der Türkei verwendete man dabei Gestein als Werkstoff. Diese architektonische Ausschmückung ging auf alten Bautraditionen zurück, bei denen Dekoration aus Gestein vorgezogen wurde.
Die Glanzzeit des Moran-Nasswerkes war für Syrien das 12. und 13. Jahrhundert nach Christus. Auch in Ägypten gibt es Beispiele für die Moran-Nas-Kunst. Zu nennen wäre die Ibn Tulun-Moschee, die im 9. Jahrhundert nach Christus erbaut wurde, 3. Jahrhundert nach der Hijra. Im 12. bis 15. Jahrhundert war es in der Architektur von Andalusien und Maghreb üblich, die Fassaden unterhalb von Gewölbe üppig mit Stalaktitendekor zu verzieren. Bei der Anfertigung von Stalaktitendekor verwendet der Baumeister verschiedene Bretter unterschiedlicher Größe. Sie werden auf der Fläche angebracht und der Zwischenraum zwischen jeweils zwei Brettern wird mit einer dünnen Gipslage ausgefüllt. Die Bretter verhindern ein Abröckeln der Stalaktiten nach Trocknen des Gipses. Der Stalaktitendekor wird auch hier und da in der iranischen Dichtung erwähnt. Meistens wird dabei ein Vergleich zu Zierden gezogen, die das Auge bahnen und blenden, aber deren schönem Äußeren keiner vertrauen sollte. Vielmehr mahnen diese Poeten, dass man sich auf solide Grundfesten schützen muss. Hafez, der iranische Dichter des 14. Jahrhunderts, vergleicht das weltliche Leben und die Verliebtheit in das Weltliche mit der Faszination eines Stalaktitenwerkes und reimt: Unheil rinnt von der Stalaktitendecke herab, steh auf, zu entrinnen in die Weinstube Gottes, Schutz zu finden vor dieser ganzen Plage.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Davud Zaman mit dem Titel Man Masto Tu Divane. Es heißt, ich bin betrunken und du bist verrückt.
من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار و تو را گفتم کم زند و سکیمانه.
Send them. به خرابات آی تا لذت به جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانان چو تو مستی افسون من افسانه ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه ای حبیب نا
از خانه برون رفتم، مستی به پیش آمد، در هر نظرش مزمن صد گلشن خوش آمده. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه، صد عاقل و فرزانه.
حق تبریزی از خلق چه پرهیزی، اکنون که در افتادی صد فتنه فتانی، اکنون که در افتادی صد فتنه فتانی.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Trotz der zunehmenden Verbote für das Tragen der islamischen Bekleidung zeigen immer mehr muslimische Frauen Interesse daran, sich an diese Anweisung des Islams zu halten. Frankreich rühmt sich, die Wiege der Demokratie zu sein. 1789 wurden während der Französischen Revolution die drei Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausgerufen. An ihrer Geltung in diesem Lande muss man heute jedoch zweifeln. Frankreich hat am massivsten den Schulbesuch mit islamischem Hijab verboten. Die erste Hijab-Krise gab es 1989. Drei Schülerinnen, die islamische Bekleidung trugen, durften ihre Schule nicht mehr betreten. 1990 erhielten fünf Schülerinnen aufgrund der internen Statuten einer Schule in der Nähe von Paris Hausverbot. Und inzwischen zieht dieses Vorgehen gegen Schülerinnen mit Hijab in Frankreich bereits weite Kreise. Die belgische Zeitung Le Soir schrieb vor einigen Monaten, 70% der 130 französischsprachigen Mittelschulen in Belgien haben ihren Schülern das Tragen des Hijabs verboten. Im Jahr 2000 lag diese Ziffer unter 41%. Der Hijab ist ein religiöser Wert. Das feindselige Verhalten, welches wir gegenüber hijabtragenden Frauen in europäischen Ländern sehen, lässt die Frage auftauchen: Wie ist es möglich, dass diese Länder sich als Wiege der Freiheit und Demokratie betrachten? Warum werden in einer Gesellschaft, in der sogar Homosexualität unter dem Vorwand der Freiheit offiziell anerkannt wird, die Muslime daran gehindert, ihren einfachen religiösen Pflichten nachzukommen? Die Muslimen bilden in Frankreich die größte Religionsminderheit mit ca. 5 Millionen Menschen. Die französische Regierung bekämpft die Symbole dieser Religion, zu denen auch der Hijab gehört. Aber bislang gab es noch kein Vorgehen gegenüber Symbole Andersgläubiger wie das Käppchen jüdischer Schüler oder das Kreuzchen, das christliche Schülerinnen an einer Halskette oder am Armband tragen. In Frankreich gibt es nur ca. 500.000 Juden. Diese können sich ungestört in ihrer typischen Kleidung auf öffentlichen Plätzen bewegen. Die scharfen Angriffe der staatlichen Institutionen in Frankreich gelten nur den Muslimen. Professor Roger Garoudi, muslimischer Denker in Frankreich, ist der Meinung, dass das Hijab-Verbot für Musliminnen in Frankreich von der giftigen anti-islamischen Propaganda der USA und des Zionismus herrührt. Er sagt, heute ist der Kampf gegen den Terrorismus unter falschen Vorwänden zu einem Versuch geworden, den Islam auf der Welt zu schwächen. Sie, die USA und Zionisten, versuchen in Koordination miteinander der Welt ein schlechtes Bild vom Islam vorzulegen. Die französischen Verantwortungsträger haben unter dem Einfluss dieser Propaganda die Muslime eingeschränkt. Garoudi bezeichnet das Hijab-Verbot in Frankreich als undemokratische Maßnahme. Es stellt sich die Frage, wie können die französischen Politiker von den muslimischen Frauen erwarten, dass sie den Hijab, der ein wichtiger Wert für sie ist, nicht mehr beachten? Ist es möglich, einerseits von Meinungsfreiheit und freier Meinungsäußerung zu sprechen und andererseits durch Verabschiedung eines Gesetzes eine einfache religiös-gesellschaftliche Handlung anderer zu verhindern? Elma und Laila Louis, zwei französische Mädchen, wurden wegen ihres Hijabs von der Schule verwiesen. Ihr Vater ist ein Jude, aber wie er sagt, glaubt er im Grunde an keine Religion. Also wurden diese beiden Mädchen nicht von ihrer Familie gezwungen, den Hijab zu tragen, und sie tun dies nur, weil der Islam die Anweisung gibt, dass er zu beachten ist. Herr Louis ist Rechtsanwalt der antirassistischen Bewegung. Er sagt, meine Töchter sind Muslime und wollen das Gebot des islamischen Hijabs beachten. Ihre Entscheidung gilt in Frankreich als persönliche Entscheidung und die meisten muslimischen Frauen in Frankreich halten sich an dieses Gebot. Meine Töchter sind aber nur wegen des Hijabs an der Unterrichtsteilnahme gehindert worden. Der Hijab ist für meine Töchter Teil ihres Lebens und ich respektiere ihre Überzeugungen. Ich habe beim Gericht Klage eingereicht. Es handelt sich nämlich hier für mich um ein klares Beispiel für Rassendiskriminierung.
Die französischen Staatsmänner haben den Hijab mit Politik in Zusammenhang gebracht und behaupten, er störe die Sicherheit. Unterdessen ist gerade die Abwendung von Religion und Moral der eigentliche Grund für viele soziale Missstände im Westen. Entgegen der Suggestionen, die im Gange sind, um den Hijab als politische Angelegenheit oder als Symbol für fantastische Bewegungen hinzustellen, ist dieses Gebot lediglich eine Aufforderung, die im Koran steht. Das Hijab-Tragen ist Teil des religiösen Verhaltens einer muslimischen Frau. Hijab symbolisiert Keuschheit und Anstand einer muslimischen Frau. Die japanische Autorin Chanula Nakata, die sich 1991 zum Islam bekannte, sagt: Als ich zum Islam übertrat, war gerade die Diskussion um den Hijab an französischen Schulen ein heißes Thema. Bevor ich Muslimin wurde, konnte ich nicht verstehen, wieso die Schulen so empfindlich auf ein Stück Stoff, welches auf dem Kopf getragen wird, empfindlich sind. Als Nicht-Muslim blickte ich wie eine Außenstehende auf den Hijab und konnte daher dessen Bedeutung nicht begreifen, aber ich war davon überzeugt, dass die Schulen wegen gegenseitiger Respektierung von religiösen Dingen auch die Ansichten von Schülerinnen und ihr religiöses Verhalten respektieren müssen. Diese Japanerin ist der Meinung, die Franzosen hatten wie die meisten Europäer erwartet, dass der Hijab parallel zu der Verwestlichung und der Weltliebe schließlich einmal der Geschichte angehören wird. Aber in der islamischen Welt gibt es besonders unter der jungen Generation eine große zunehmende Welle der Rückkehr zum Hijab, die sich auf die verschiedenen Länder ausdehnt. Diese Rückkehr ist ein Zeichen für die Wiederbelebung des Islams. Wir schließen für heute mit einem Wort des französischen Priesters Michel Loloun. Er sagt: Als ein Christ bin ich der Überzeugung, dass die Muslime wegen ihrer besonderen moralischen Wertmaßstäbe die religiösen Freiheiten besitzen und einen geeigneten Platz im Gesellschaftsleben Frankreich einnehmen müssen.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.